in Christus besiegt und wie er schlussendlich das Böse im Weltgericht zerstört. Darum geht es in diesem großen Kapitel, wenn man so möchte, das fast durch die ganze Bibel geht. Und als ich so die Predigt vorbereitet habe, da ist mir aufgefallen, was ich ganz interessant fand, dass es jeweils die ersten zwei Kapitel der Bibel und die letzten zwei Kapitel der Bibel sind, die um etwas anderes gehen. Ja, in den ersten beiden Kapiteln der Bibel lesen wir, wie Gott die Welt erschafft, wie er die Schöpfung kreiert, seine Schöpfung. Und in den letzten beiden Kapiteln der Bibel, da lesen wir das, was wir eben gelesen haben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Ja, hier geht es wieder um Schöpfung, und zwar um Neuschöpfung. Ja, das ist der Rahmen, den die Bibel sich selbst gegeben hat. Am Anfang schafft Gott eine gute, ja eine sehr gute Welt. Und dann bricht der Mensch aus dieser guten Schöpfung aus und lehnt sich gegen seinen Schöpfer auf. Und Gott tut dann alles, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und ganz am Ende der Bibel wird Gott eine neue Schöpfung beginnen, so steht es dort, in der weder Böses noch der Tod Einzug erhalten. Ja, unser Text heute ist also eine Art Schöpfungsbericht für eben Gottes neue Welt. Ja, und auch wenn hier von einem neuen Himmel und einer neuen Erde berichtet wird, heißt das nicht, dass die alte Erde einfach in einen gigantischen Mülleimer geschmissen wird. Ja, Gott schafft ja auch nicht einfach neue Menschen für seine neue Welt, sondern Menschen werden transformiert, wenn sie sich auf Christus einlassen. Ja, Paulus nennt das im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 17 so: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, und wir glauben daran, dass diese Transformation schon begonnen hat, jetzt in diesem Leben, wenn wir uns auf Christus einlassen. Und am Ende der Zeit in Gottes neuer Welt wird es dann vollendet werden. Ja, und aus dieser Perspektive müssen wir meiner Meinung nach auch unseren Text hier mit dem neuen Himmel und der neuen Erde verstehen. Gott sagt nicht einfach, oh, der Mensch und die Welt, die sind so voller Sünde, ich fange mal lieber etwas ganz Neues an. Nein, er errettet seine Schöpfung und will sie wieder ganz zum Scheinen bringen. Ja, er will uns und seine Welt verwandeln in eine vollendete, eine vollere Schöpfung. Ja, es gibt ja diesen Spruch, wenn eine Person sehr krank ist, dann sagt man gerne mal, naja, die Person ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und genauso und in gleicher Weise können wir von unserem zukünftigen Ich sprechen. Wir sind jetzt nur ein Schatten unseres zukünftigen Ichs, was in Gottes vollendeter Welt sein wird. Da bist du noch viel mehr du und nicht irgendwer anderes, sondern so, wie Gott dich wirklich gedacht hat. Ohne Krankheit, ohne Schuld, ohne Sünde, die dich eindämmt. Und das Gleiche gilt auch für die Schöpfung. Hier steht bei uns im Text, es wird kein Meer mehr geben. In Vers 1. Naja, jetzt können die Wasserratten und Strandliebhaber sagen, naja, wo mache ich denn dann Urlaub? Das ist ja irgendwie blöd. Aber ich denke, wir müssen hier bedenken, dass Johannes sich hier in der Offenbarung keine Postkarte anschaut, sondern dass er eine Vision hatte, die voller Symbolik steckt. Und das Meer, das steht im alten Israel nicht für Sonne, Strand und Urlaub, sondern es ist immer eine lebensfeindliche und chaotische Umgebung. Ja, so wird das Meer in der Bibel immer wieder dargestellt. Zum Beispiel das Wasser in der Sintflut, was fast alles Leben auslöscht. Oder das Meer, was zwischen Israel und dem gelobten Land steht, was im Weg ist und was Gott zur Seite schiebt. Ja, und genauso in der Taufe, wo symbolisiert wird, dass ein Mensch im Wasser stirbt und dann daraus wieder aufersteht zum neuen Leben. Ja, und in Offenbarung 13, da kommt das antichristliche Tier, aus dem Meer. Ja, das sind nur einige Beispiele, die uns zeigen, dass das Meer in der Bibel für eine lebensfeindliche und böse Umgebung steht. Und das sieht Johannes in seiner Vision in Gottes neuer Welt nicht mehr. Es ist vergangen. Und dann geht es weiter mit der Vision. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und es wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ja, interessant, hier steht gar nichts von, wir sind irgendwo im Himmel auf irgendwelchen Wolken und spielen mit irgendwelchen Harfen. Ja, die Bibel spricht durchaus davon, dass Menschen zwischenzeitlich im Himmel sein werden, wenn sie tot sind. Aber das ist nicht die letzte Station. Einer meiner Lieblingstheologen sagt immer, der Himmel ist wichtig, aber er ist nicht das Ende der Welt. Denn am Ende, so lesen wir hier, kommt Gott auf die Erde. So wie Jesus es zu Weihnachten getan hat, so erwarten wir noch einmal sein Kommen in ganzer Vollkommenheit. Gott kommt zu den Menschen und bringt diesmal sogar eine ganze Stadt mit. Das neue Jerusalem, die heilige Stadt. Ja, und natürlich steht auch diese Stadt wieder für etwas. In Kapitel 18 der Offenbarung, da wird die Stadt Babylon zerstört. Die Stadt Babylon steht für eine Weltordnung, in der das Böse regiert, in der Götzen angebetet werden. Er steht für eine Weltordnung, wo die Reichen die Armen unterdrücken. Und noch vieles mehr, ihr könnt das ja mal gerne nachlesen, Offenbarung 18. Ja, wie Babylon also für das Alte oder für die alte, verkommene Weltordnung steht, so steht das neue Jerusalem für Gottes neue und vollendete Weltordnung, für Gottes Reich. Ja, das neue Jerusalem ist eine Stadt, die von oben kommt, von Gott her. Wir können sie nicht selbst aufrichten. Und trotzdem bauen wir schon in dieser Welt mit daran, wenn wir ja uns im Heiligen Geist leiten lassen und die Werke Gottes tun. Und Gott wird daraus seine Stadt bauen, mit der er dann zu uns kommt. Ja, das ist dann die vollkommene Zusammenkunft von Himmel und Erde. Ja, Israel hatte dafür einen speziellen Ort, das Allerheiligste im Tempel, wo einmal im Jahr nur der Hohepriester, nur nach vielen Waschungen und Opfern, einmal im Jahr dahin gehen durfte. Da kamen nach Israels Vorstellung Himmel und Erde zusammen, in diesem Allerheiligsten. Gott selbst war anwesend. Ja, und in Jesus Christus war es dann soweit, dass dieser Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen ist und dass der Weg frei ist, nicht nur einmal im Jahr, nicht nur für den Hohepriester, sondern für uns alle. Ja, wo Jesus Christus am Kreuz hing, da kam Himmel und Erde zusammen. Und dass Himmel und Erde zusammenkommen, ja, das ist ein Motiv, was uns öfter in der Bibel begegnet. Und jetzt hier am Ende auch noch einmal in der Offenbarung. Das himmlische Jerusalem kommt auf die neue Erde. In Gottes ganzer Herrlichkeit, mit seiner heiligen Stadt. Und er wird unter uns Menschen leben. Ja, Gott wird bei uns wohnen. Oder wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, er wird unter uns zelten. Ja, wird Gott hier etwa als Camper beschrieben? Ja, dahinter steht die Anspielung auf die Stiftshütte aus dem Alten Testament. Bevor der Tempel gebaut wurde, hat Gott in einem Zelt gewohnt, das bei den Wanderungen Israels durch die Wüste immer mitgenommen wurde. Und das gleiche Wort für Zelten, was hier benutzt wird, das steht auch in Johannes 1, Vers 14, wo es um den Logos geht, um Jesus, wo es heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte, beziehungsweise zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, da, wo Gott den Menschen ganz nahe kommt, da wird dieses Wort benutzt. Gott zeltet bei den Menschen. Ja, Gott wohnt sozusagen im Zelt nebenan, ganz nah. Ja, das ist die Perspektive, die Johannes hier für die Ewigkeit aufzeigt. Ja, Gott wird mitten unter uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Im Griechischen steht hier übrigens das Wort Volk im Plural, in der Mehrzahl, also Völker. Es meint alle verschiedenen Völker, die durch Christus zu einem Volk geworden sind. Das neue Jerusalem ist nicht nur die Hauptstadt des Volkes Israel, sondern des Volkes Gottes, das sich aus allen Völkern der Erde zusammensetzt. Ja, hier ist dann erfüllt, was Gott damals Abraham versprochen hat. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ja, hier sind dann alle Völker miteinander verbunden und Gott ist mitten dabei. Ja, das ist eine große Perspektive, die hier in der Vision des Johannes gezeichnet wird. Gottes neue Schöpfung mit Gottes heiliger Stadt auf der Erde und Gott lebt mit seinem Volk zusammen. Ja, Vers 4 wird hier noch einmal etwas persönlicher. Dort steht, und er, also Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, es gibt Dinge in unserem Leben, die wollen wir gerne hinter uns lassen und gerne vergessen. Die wollen wir nicht mitnehmen in ein ewiges Leben. Ja, Situationen und Umstände, an denen wir zu leiden haben, Krankheiten. Ja, wo andere Menschen uns verletzt haben oder wo wir uns vielleicht auch selbst verletzt haben. Ja, ich finde es sehr wertvoll, dass Gott hier nicht einfach sagt, naja, schwamm drüber, jetzt liegt das Leiden hinter dir und jetzt liegt eine Welt ohne Leiden vor dir, lass uns das so einfach vergessen. Nein, hier steht, Gott will jede Träne von den Augen abwischen. Ja, Tränen kann man nur jedem Einzelnen abwischen. Gott sieht jedes Leid, keine Verletzung an deiner Seele und an deinem Körper geht an ihm vorbei. Und alles kommt am Ende vor Gott, damit er es heilen kann. Und nicht erst am Ende der Zeiten will Gott unser Tröster und Heiler sein, sondern auch schon jetzt und heute. Ja, Gott kann uns schon jetzt innerlich erneuern, wenn wir zu ihm kommen. Ja, Gott wird unser Gebrochensein aufrichten, den Ängstlichen Mut geben und den Schwachen neue Kraft schenken. Ja, das liegt nicht in unserer Stärke, das können wir nicht selber machen, aber er kann es. Und darum geht es auch in Vers 5, wenn Gott sich selbst von seinem Thron ausmeldet. Siehe, ich mache alles neu. Er hat alle Macht dazu. Das ist es, worauf wir im Advent jetzt warten. Dass Gott noch einmal zu uns kommt, wie er schon einmal zu uns gekommen ist. Dass er wiederkommt und dann alles neu macht. In dieser Hoffnung feiern wir auch gleich das Abendmahl. Menschen aus allen Ländern, aus allen Kulturen, egal ob Mann oder Frau, schwarz oder weiß, reich oder arm, kommen zusammen an den einen Tisch des Herrn als ein Volk aus vielen Völkern. Weil Jesus für uns in diese Welt gekommen ist, ja für uns ist er gekommen und weil er eines Tages in ganzer Herrlichkeit für uns wiederkommen wird. Ja, so kommen Himmel und Erde zusammen, weil Gott bei uns sein und mit uns leben möchte. Jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.